ARD.
Ich denke, wir leben ein sehr, sehr behütetes und beschütztes Leben in der Komfortzone und merken deswegen gar nicht mehr, was wir eigentlich alles aushalten könnten. Ich dachte wirklich nur, ich will so nicht sterben, weil es prasselte auf mich runter und ich wusste jetzt nicht, wie lange dauert das. Viele von uns, wahrscheinlich auch ich selber, lassen uns viel zu oft noch von Stereotypen, Vorurteilen, vermeintlichen Hürden zurückhalten. Ihr könnt und ihr könnt viel, viel mehr, als ihr euch häufig zutraut.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Fast 2 Monate lang nur sie, das ewige Eis und ein kleiner Schlitten. Anja Blacher ist Bergsteigerin und Extremsportlerin. Und vergessen ist zum Beispiel ihre Exkursion zum Südpol und das alleine. Sie war natürlich auch schon auf den höchsten Bergen der Welt. Was treibt sie an? Was lernt sie auf den Expeditionen über sich und über das Leben? Wir haben drüber gesprochen, als wir uns in der Kletterhalle vom Deutschen Alpinverein mitten in Berlin verabredet haben. Da, wo sich die Großstädter die bunten Kletterwände hochhiefen, weil ich mir dachte, die Höhe, da wird sich Anja bestimmt heimisch fühlen. Und ja, sie hatte ein großes Lächeln auf den Lippen, als ich sie getroffen habe. Mein Name ist Freddy Schürheck, euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo und vielen lieben Dank.
Bist du als Kind auch schon mal so eine Wand hochgekraxelt?
Ich bin als Kind so gut wie gar nicht geklettert. Es gab durchaus so ein Spielzentrum in Bielefeld, wo man alle möglichen Parcours durchlaufen konnte. Und da war auch eine kleine Kletterwand dabei. Aber so richtiges Klettern habe ich als Kind und Jugendliche nicht erlebt, nein.
Ich habe es eben auch gesehen, das fand ich ganz spannend, dass tatsächlich ja wirklich Menschen jeden Alters, jeder Körperform klettern da zusammen. Also das heißt, Klettern ist wirklich ein Sport, der für jeden was ist.
Absolut. Und das ist eigentlich was Wunderschönes. Natürlich ist es beeindruckend zu sehen, wie gerade kleine Kinder, junge Menschen dort wie Spider-Man die Wände hochkommen. Aber man kann mit jeglichem Alter und mit jeglichen körperlichen Voraussetzungen Spaß und Freude am Klettern finden und sich dort immer weiterentwickeln.
Also das Klettern findet gerade tatsächlich ein paar Meter weiter von uns statt, hier beim Deutschen Alpinverein. Wir sind gerade nebenan, weil es hier ein bisschen ruhiger ist, in der Bibliothek. Und um uns rum sind ganz viele Bücherregale voll mit schönen Bildbänden über die Alpen natürlich zum Beispiel, über die höchsten Berge der Welt. Und ich habe das Gefühl, du fühlst dich hier schon ein bisschen heimisch jetzt, oder? Mit dem Ausblick.
Wunderschön. Und dazu hat es ja noch Schnee hier in Berlin. Von daher könnte es schöner nicht sein.
Den Schnee haben wir natürlich auch extra nur für dich gemacht.
Vielen Dank.
Liebe Anja, bevor wir jetzt feststellen, wie du eigentlich hier hingekommen bist, also nicht nur nach Berlin, da hören wir jetzt erstmal den Steckbrief, den mein lieber Kollege Conny Kleine immer macht.
Sportschau F. Steckbrief.
Anja Blacher, geboren 1990 in Bielefeld, ist eine deutsche Ausdauersportlerin und Höhenbergsteigerin. Sie hat schon 12 verschiedene 8000er bestiegen, ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff. Auf dem Mount Everest war sie sogar schon 3-mal und als jüngste deutsche Frau überhaupt. Dazu ist sie die erste Frau der Welt, die komplett alleine eine Expedition von der Küste der Antarktis bis zum Südpol durchgezogen hat. Nur mit dem Schlitten und sich selbst. Aufgewachsen ist sie in Ostwestfalen, hat erstmal weder was mit Bergsteigen noch mit Polarexpeditionen am Hut. Anja studiert Betriebswirtschaft im Bachelor und Philosophie im Master. In ihrer Jugend fechtet sie und wird von ihrer Uni in London als Sportlerin des Jahres gekürt. Vom Bergsteigen aber immer noch keine Spur. Ihre berufliche Karriere im Management von Telekommunikationsunternehmen bringt sie in die Schweiz nach Zürich. Schon hügeliger. Doch als sie mit ihrer Schwester vor etwas mehr als 10 Jahren einen Trek zum Machu Picchu macht, ist es um sie geschehen. Schon kurz danach zieht sie los und wird nur in wenigen Jahren zur jüngsten Deutschen, die die höchsten Berge aller 7 Kontinente erklimmt. Das mag Anja sehr gerne. Die Natur, Kopfrechnen, am liebsten in eisiger Kälte und den Zustand der latenten Unzufriedenheit. Das muss sie immer wieder korrigieren, wenn Menschen sagen, dass sie ihre Grenzen überwindet. In Wahrheit ist es nämlich so, dass sie eigentlich immer unterhalb ihrer Grenze bleibt. Und das ganz bewusst. Besondere Eigenschaft? Ihre ostwestfälische Sturheit. Fun Fact: Anja Blacher zieht Autoreifen durch die Stadt. Zu Trainingszwecken. In Zürich ein ziemlich ungewöhnlicher Anblick. Auch für Kinder und Junggesellenabschiede.
Ja, da ist so einiges aus den Archiven gekramt worden, was tatsächlich meinen Lebenslauf doch lustig zusammenfasst.
Jetzt hat Conny gerade schon gesagt, du kommst aus Bielefeld. Ich komme aus Lemgo. Das ist nur quasi eine Partyautofahrt entfernt. Das heißt, zum Feiern war ich natürlich immer in Bielefeld oder zum Shoppen oder so. Deswegen weiß ich, Bielefeld ist platt. Hast du denn aber als Kind schon manchmal Urlaub in den Bergen gemacht oder was hat dich daran fasziniert?
Tatsächlich überhaupt nicht. Als Kind und Jugendliche war ich häufig mit der Familie im Strandurlaub, häufig in Spanien oder mal auf dem einen oder anderen Städtetrip nach Istanbul oder London oder dergleichen. Und so habe ich die Berge als Kind und Jugendliche nur mal auf dem Schulwandertag in Form des Brocken im Harz kennengelernt.
Allerdings, ja, den kenne ich natürlich auch.
Hatte der mich damals nicht allzu sehr angesprochen. Aber Schnee, Höhe, Kälte sind alles Worte, mit denen man in meiner Familie eigentlich niemanden locken kann.
Ja, also mich ehrlicherweise auch nicht so richtig. Deswegen finde ich es umso spannender, dass wir uns heute treffen, dass wir mal verstehen, was steckt hinter deiner Leidenschaft fürs Bergsteigen und fürs Wandern. Nimm uns mal nochmal mit, die erste Reise dann eben. Peru, Machu Picchu, du und deine Schwester, sie so mittelbegeistert, du dafür scheinbar so richtig begeistert. Was war es eben, in was, dass du dich direkt verliebt hast?
Dieses Aktivsein und in der Natur sein war ein total tolles Erlebnis, was einen schönen Konterpunkt zu meinem Berufsalltag gegeben hat. Und der nächste Urlaub sollte nach Argentinien gehen. Da wollte ich dann 4 Wochen alleine backpacken und habe geschaut, wo kann ich da nochmal eine Mehrtageswanderung machen, wo es ein tolles Ziel gibt, auf das ich hinlaufe, hinarbeite sozusagen. Bin bei meiner Recherche auf den Aconcagua gestoßen und habe mich schließlich dafür angemeldet, eine Expedition zum Aconcagua zu machen. Technisch nicht anspruchsvoll, von der Höhe aber schon recht hoch. Und so war ich dort dann am Aconcagua mit einem Bergführer und einem anderen Bergsteiger zusammen und hatte ein unglaublich tolles Erlebnis und vor allen Dingen auch ein unglaubliches Glück, denn der Bergführer hat nicht gesagt, oh, da kommt jetzt das Mädel aus der Stadt, das keine Ahnung von nichts hat.
Die kommt doch aus diesem platten Bielefeld, was will die hier?
Ganz genau. Der hätte mir ganz schnell meine Grenzen aufzeigen können. Stattdessen hat er aber gesagt, ich führe dich in meine Welt ein. Ich lasse dich erleben, wie schön es sein kann, auf Berge zu steigen, dieses Naturerlebnis zu haben. Ich erkläre dir auf dem Weg, was es alles braucht an, ja, hydriert bleiben, ausreichend trinken und was man vielleicht gut essen sollte, wie du deine Sachen im Rucksack gut verstaust, nochmal einen Akklimatisierungstag und Ruhetag im Basislager einrichten, all diese Dinge, die Kräfte einteilen auf den Etappen von einem Lager zum nächsten. Und abends saß er manchmal vorm Zelt, schaut auf den Sonnenuntergang und sagte, schau mal, ich habe das schönste Office auf der ganzen Erde. Und diese Schönheit und diesen positiven Zugang zu den Bergen hat er mir damals vermittelt und natürlich auch dann schon direkt die nächste Inspiration für weitere Bergtouren mitgegeben.
Wie lange wart ihr damals zusammen unterwegs?
Ich glaube, das waren so rund 2 Wochen.
Das schweißt auch schon zusammen, ne?
Absolut.
Ja, also das habe ich auch gemerkt, denn ich habe genau diesen Bergführer mal kontaktiert. Weil du hast in einem anderen Interview, da guckst du, da reißt du die blauen Augen auf. Ja, du hast in einem anderen Interview nämlich mal erzählt, wie er heißt, nämlich Luciano Badino, auch genannt Luco.
Ja.
Und den habe ich bei Instagram gefunden und ihn einfach mal angeschrieben, ob er Lust hat, dir eine Nachricht zu schicken. Und wir haben ja hier die schöne Tradition der Audiobeweise. Und folgende Nachricht für dich hat er mir geschickt.
Audiobeweis.
Hello, dear Anja. I'm Luco, here in Camp 3. Camp 3, Aconcagua, Cholera Camp, 6,000 meters. It's very crazy that we can still in touch. I remember you very well. You are an incredible and super strong climber. So I heard about your journeys, your adventure around the world. Super crazy. It truly touched me and moved me a lot. Your adventure, you are continuing inspiration people and inspiring me. So I'm so happy for your adventures.
Wow, das ist so schön von ihm zu hören an der Stelle.
Und es war ganz süß, weil er mir dann schrieb, dass er eben noch sich genau an dich erinnern kann und dass er irgendwie so stolz ist, dass er damals dich für deinen Weg so ein bisschen inspirieren konnte und du aber heute für ihn, obwohl er so weit weg ist, eben immer noch in Argentinien, genau auf dem Berg, auf dem ihr auch zusammen wart, war er gerade mit seiner Gruppe unterwegs, mit einer neuen Gruppe, dass er sich aber jetzt von dir inspirieren lassen kann. Und er hat mir auch noch direkt noch eine zweite Nachricht geschickt.
Audiobeweis.
But never forget that whatever adventure is coming in our soul. It's still like this, motivating people, enjoying the nature, and your deep connection with this incredible energy. So maybe one day we can share 1,800 together.
Ja, das schweißt wirklich zusammen und man hat direkt diese Verbindung, wenn man solche Momente miteinander teilt und durchlebt. Und das ist einfach wunderschön. Das macht das Bergsteigen auch zu was Besonderem.
Und ich finde es aber auch schön, wie ihr sagt, es geht nicht nur um einen selbst und dass man etwas schafft, sondern es geht vor allen Dingen um diese Verbindung, die man eingeht mit der Natur.
Ja, zum einen das, was ich eben schon erzählte, dieses, wir sitzen abends im Hochlager schauen raus auf das Bergpanorama und den Sonnenuntergang und das Wolkenspiel um uns herum und sind einfach nur dankbar, das so erleben und wahrnehmen und aufnehmen zu dürfen, diesen Moment in seiner vollen Präsenz aufzusaugen. Und natürlich auf einer anderen Ebene dieses Thema, man ist immer nur Gast in den Bergen, man ist immer nur Gast in der Natur. Natürlich ist man ein gewisser Teil davon, aber man würde sich niemals den Berg unterwerfen oder die Natur unterwerfen, sondern man selber passt sich an und reagiert darauf, was die Natur einem vorgibt und was die Natur einem ermöglicht. Und ich denke, dieses Bewusstsein, das kommt auf jeder Expedition immer wieder ganz stark raus.
Das klingt jetzt total schön. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch über die Anstrengungen, die dahinter steckt, sprechen. Eben das Bergsteigen an sich. Welche Rolle spielt da, damit man das schafft oder damit man daran gut ist, das richtige Mindset beim Bergsteigen?
Das ist entscheidend. Das beginnt schon damit, überhaupt zur Startlinie zu kommen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, gerade beim 8000 Meter Bergsteigen, dass die meistens gar nicht erst zur Startlinie schaffen. Sprich, erstmal wirkt so ein Berg unüberwindbar. Also was heißt überwindbar? Unbesteigbar, ja. Sagen wir es so. Bedrohlich, gefährlich, monumental in einer einschüchternden Art und Weise. Kann ich mir das überhaupt zutrauen? Darf ich mir das zutrauen? Man muss sich da erst irgendwo über diese Barriere trauen und sagen, naja, ich schaue mir mal an, was es eigentlich alles braucht, was an den Etappen alles schwierig ist oder wie ich diese Etappen bewältigen kann und wie ich den Berg für mich zugänglich mache. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, ich kann all diese kleinen Etappen und Schritte, die es braucht, um bis zum Gipfel zu kommen, Stück für Stück mir erarbeiten, dann kann ich an die Startlinie gehen und dann kann ich ins Basislager kommen. Und dann heißt es, ja, einen Plan haben, wie viel Akklimatisierungszeit braucht mein Körper, wie viele Nächte muss ich in den Hochlagern schlafen, was muss ich alles vielleicht schon an Material und Vorräten hochbringen, bevor ich dann zum finalen Gipfelanstieg aufsteigen kann. Und da braucht es dann sehr viel Resilienz. Mhm. Denn dann hat man zwar einen schönen Plan, aber die Natur hat nun mal das Sagen. Dieser Plan wird immer wieder aus der Bahn geworfen. Dann kommt viel neuer Schnee, es gibt Lawinengefahr, man muss jetzt erstmal im Basislager für Tage, manchmal Wochen warten. Dann ist es extrem windig, man kann nur die unteren Lager besteigen, aber nicht weiter nach oben raufgehen. Dann, man hat in diesen Ländern gerne auch vielleicht mal Food Poisoning, der Magen spielt nicht mit. Oder?
Hast du das mal gehabt? Also ich bin da ja ein Kandidat für im Urlaub, ehrlicherweise.
Ich würde die Zeit in Pakistan immer mindestens mal mit einplanen, die man braucht, um sich...
Das heißt so ein paar Tage on top, die man eher auf dem Klo verbringt als im Berg. Okay.
Genau. Irgendwas ist immer. Und das heißt, man muss sich permanent wieder anpassen. Man hat immer wieder Rückschläge. Manchmal ist man dem Ziel zum Greifen nah. Gerade am K2, weiß ich noch, wir waren am Gipfelaufstieg. Es waren nur noch 400 Meter nach oben bis zum Gipfel, nach 6-7 Wochen am Berg, nach unten 3000 Meter runter bis zum Basislager. Ja, und es hat nicht sollen sein. Und wir mussten umdrehen und wieder komplett abbrechen. Und das eine Woche vor Ende der Saison, vor ein Zug der Monsunzeit, wo man dann überlegen muss, okay, habe ich noch die nicht nur physischen, sondern auch mentalen Reserven zu sagen, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance und gehe wieder von ganz unten über jedes Lager und jede schwierige Etappe immer weiter nach oben in die Kälte und in die, ja auch menschenfeindliche aufgrund allein schon des Sauerstoffmangels Umgebung, um vielleicht doch nochmal eine Chance zu haben. Es braucht viel Resilienz, viel mentale Stärke.
Jetzt müssen wir einmal kurz erklären, was der K2 eigentlich ist. Für alle, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Bergsteigen auskennen wie du. Der K2 ist der zweithöchste Berg der Welt. Der ist 8611 Meter hoch. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Und der ist auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Und du hast das mal tatsächlich in einem anderen Podcast auch erzählt, dass viele bei dieser Besteigung irgendwann abgebrochen haben, weil es irgendwie, die Natur hat es nicht zugelassen, dass sie an den Gipfel kommt. Aber du hast als eine der wenigen durchgehalten und bist dann noch nach oben. Was hat dich da angetrieben, dass du eben gesagt hast, nein, ich drehe jetzt nicht um?
Die Tatsache, du hast es im Intro ja schon erwähnt oder Konstantin hat es erwähnt,
dass
ich bin
du
nicht
stur
an
bist.
Meine Grenzen gegangen.
Ach so.
Ich hatte noch Reserven.
Yeah.
Das heißt, es gab viele Bergsteiger, die sich bei diesem ersten Gipfelanstieg physisch verausgabt hatten. Anzeichen von Erfrierungen an den Fingern hatten, sich übergeben mussten, zu Flaschensauerstoff gegriffen haben, obwohl sie ohne Flaschensauerstoff aufsteigen wollten. All diese Dinge. Und die hatten physisch nicht mehr die Reserven, um zu sagen, ich kann jetzt noch einen zweiten Anlauf nehmen. Und dann gab es einige, die gesagt haben, mental. Wir haben die Hoffnung aufgegeben. K2 hatte in den vorausgehenden 25 Jahren 12 Jahre, wo es niemand zum Gipfel geschafft hatte. Es war gar nicht unüblich, dass man es nicht schaffen kann, dass der Berg einfach keine Chance bietet, um bis nach oben unter tolerierbaren Risiken hochzukommen. Ja, dieses entweder mental oder physisch am Limit sein, verausgabt sein, das war halt ein Grund, warum viele umgedreht sind, aufgegeben haben.
Du hast aber eben nicht aufgegeben, weil du unglaublich willensstark und resilient bist. Kann man sowas wie Willensstärke, Willenskraft und Resilienz lernen?
Ja, definitiv. Willensstärke möchte ich ein bisschen differenzieren. Zum einen gibt es eine vielleicht etwas diffusere Art von Willensstärke, dass dieser Inner Drive, dieser innere Antrieb, der sagt, ich will das und ich setze mich dafür ein. Und das ist, glaube ich, was sehr individuell ist, was sind Themen, für die ich bereit bin, mich aufzureiben und viel Einsatz zu bringen, weil sie es mir wert sind. Und ich glaube, das ist was, wo eher die Intuition und unser eigenes Gespür da wichtig ist, als es irgendwas anderes. Aber die Willensstärke im Sinne der, ich möchte eher sagen, Disziplin oder der Konsequenz oder des sich immer wieder Überwindens ist sehr einfach trainierbar. Je häufiger wir Mini-Überwindungen in unserem Alltag, in unserem Leben in Kauf nehmen müssen oder umsetzen müssen, desto stärker wird der Anterior mid Cingulate Cortex, der eine bestimmte Gehirnregion in unserem Gehirn ist. Da haben wir eine hohe Plastizität. Und je häufiger wir diese Gehirnregion beanspruchen mit diesen Mini-Überwindungen, desto einfacher fällt es uns, uns zu überwinden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jeden Morgen die kalte Dusche an, dann fällt es mir auch leichter, andere schwierige Dinge, die Überwindung kosten, zu machen. Wenn ich sage, okay, ich bin jetzt eigentlich in der Gym fertig, aber ich mache doch noch eine Runde, auch wenn ich gar keine Lust mehr drauf habe, dann fällt es mir wiederum leichter, auch andere schwierige Dinge, die Überwindung kosten, zu machen. Das heißt, diese Willensstärke in Form des Disziplin zeigen, sich immer wieder selber überwinden, können wir sehr gut trainieren. Und je häufiger wir das machen, desto einfacher fällt es uns.
Was waren bei dir heute vielleicht Sachen, wo du auch erst dachtest, oh nee, kein Bock, aber ich mach's jetzt trotzdem. Jetzt sag bitte nicht dieser Podcast hier, sonst wäre ich traurig. Aber so, weißt du, so Sachen aus dem Alltag?
Ja, der Alarm.
Ach so, der Wecker.
Ja.
Aber du bist dann trotzdem aufgestanden.
Ja, genau.
Guter Punkt. Bringt einen trotzdem noch nicht komplett zum Gipfel, aber es ist schon mal ein Anfang. Es ist schon mal ein Anfang. Willenskraft trainieren, haben wir jetzt drüber gesprochen. Resilienz trainieren, kann man das auch irgendwie?
Ich denke, wir Menschen sind viel resilienter, als wir es uns meistens zutrauen und zugestehen. Ich denke, wir leben ein sehr, sehr behütetes und beschütztes Leben in der Komfortzone und merken deswegen gar nicht mehr, was wir eigentlich alles aushalten könnten, wenn wir es müssen. Je häufiger wir uns diesen Dingen außerhalb der Komfortzone vor allen Dingen willentlich, bewusst, selbst ausgewählt stellen, desto mehr merken wir, ja, wir können uns anpassen, ja, wir können Dingen widerstehen, ja, wir können Challenges meistern und wir kommen gestärkt zurück und sind viel gelassener für die Momente, wo uns das Leben unwillentlich aus unserer Komfortzone herauswirft. Und das sind die Momente, die man natürlich nie haben möchte, aber ich denke, es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Leben mal Schicksalsschläge selber erfährt oder in seinem Umfeld erfährt und damit umgehen muss. Und deswegen ist das ein ganz starkes Plädoyer. Glaubt nicht, dass ihr so zerbrechlich seid, wie man sich's vielleicht selber manchmal denkt und ausmalt, sondern wir Menschen sind sehr anpassungsfähig und resilient. Wir müssen es uns nur zutrauen.
Ich finde es gerade total spannend, wie viele Lektionen, die du am Berg wahrscheinlich auch irgendwann mal gelernt hast oder dadurch gedacht hast, man wirklich in den Alltag übertragen kann. Also wie viel von dem, was dich auch ausmacht, deinen Sport ausmacht, uns allen in der Praxis tatsächlich auch einfach helfen könnte. Denk mal trotzdem noch mal einmal wieder an den Moment am Berg. Du stehst eben am Berg, es ist eiskalt, du hast eigentlich tatsächlich ausnahmsweise vielleicht keine Lust mehr, du möchtest jetzt gerne auf der warmen Couch sitzen und nicht im Schneesturm stehen. Was ist der Gedanke zu sagen, aber ich gehe trotzdem weiter? Also welcher Gedanke treibt dich dann in dem konkreten Moment an?
Zunächst einmal der Gedanke daran, dass ich dieses Ziel erreichen wollte. Ich wollte auf diesen Berg. Ich wollte das und ich bin selbst verantwortlich. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das zu machen. Und ich habe mich sogar noch bewusst dafür entschieden, weil ich wusste, dass es eine Challenge sein würde. Ja. Ich habe mich ja nicht dafür entschieden, weil ich dachte, das wird so wie auf der Liege im Strandurlaub liegen und nicht mal von links nach rechts und von rechts nach links wieder drehen.
Ja.
Dann wäre es ja total widersprüchlich, jetzt in diesem Moment, wo es schwierig wird und herausfordernd wird, zu sagen, ach nee, nee, das doch nicht.
Du wolltest es ja schwer.
Da muss ich mich dann selber am Schopf packen, auch wenn ich natürlich nicht den Moment genieße, wo es schwer ist. Ich bin jetzt nicht masochistisch veranlagt. aber das gehört dazu und das war ja etwas, was ich akzeptiert habe oder was die Challenge überhaupt erst oder diese Bergbesteigung überhaupt erst attraktiv gemacht hat. Dass es nicht einfach sein würde, dass ich über mich hinauswachsen werden müsste. Dass ich mich immer wieder überwinden muss und immer wieder einen Schritt weitergehen muss.
Das finde ich spannend, dieser Gedanke wirklich konkret an einfach nur den nächsten Schritt. Das erinnert mich ein bisschen, wir haben neulich erst eine Folge gemacht hier im Podcast mit Nathalie Pohl, Extremschwimmerin, eine der besten Extrem- und Freiwasserschwimmerinnen der Welt, hat unter anderem die Seven Oceans durchschwommen, das heißt die 7 krassen Meerengen, teilweise 12, 13 Stunden im eiskalten Wasser, im offenen Ozean, teilweise nachts geschwommen. Und sie hat uns gesagt, ganz oft war ihr Gedanke, um durchzuhalten, einfach nur der, einen Zug schaffe ich noch. Und dann schaffe ich auch noch einen Zug. Jetzt mache ich noch einen Zug. Und das hat sie vorangetrieben.
Ganz genau. Also manchmal schaut man nach oben und denkt sich, wie soll ich dort jemals hinkommen? Man geht einen Schritt und fühlt sich schwach. Man muss stehen bleiben und atmen und es kommt trotzdem keine Kraft und kein Sauerstoff ins System und es ist eisig kalt und es ist ein schwerer Rucksack und tiefer Schnee. Und dann schaue ich wirklich nicht mehr auf den Gipfel, sondern auf den einen nächsten Schritt und sage mir genau das. Wenn ich noch einen Schritt gehen kann, dann gehe ich den noch. Natürlich mit der Einschränkung, ich muss auch immer noch wieder runterkommen. Stichwort, ich darf mich nicht komplett verausgaben. Ich muss immer noch die Reserve für den Abstieg oder die Rückkehr ins nächste sichere Lager behalten.
Aber du darfst eben doch nicht über deine Grenze gehen.
Genau.
Weil das sichere Zurückkommen ist immer noch das Wichtigste. Jetzt haben wir ganz viel auf die psychologische Vorbereitung, die mentale Vorbereitung fürs Bergsteigen gesprochen. Die Lea hat uns geschrieben aus unserer Sportschau F Community. Da könnt ihr uns gerne Fragen schicken über unseren Instagram-Kanal Sportschau F für unsere Gästinnen. Und Lea hat geschrieben, wie sieht deine Trainingswoche eigentlich aus? Also jetzt tatsächlich auf physischer Ebene.
Jede Expedition ist die beste Vorbereitung für die nächste Expedition. Ich habe dort genau die Muskeln und genau die Ausdauerleistung trainiert, die ich für die nächste Expedition brauche. Das, was man können will, übt man am besten, indem man genau das macht.
Aber gehst du also nicht irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio und stehst dann da auf dem Stepper irgendwie 5 Stunden lang oder sowas?
Nein, tatsächlich nicht. Es gibt bei mir keine Trainingspläne und dergleichen, nein.
Aber Conny hat im Steckbrief gerade was erzählt, von dass du Reifen gezogen hast.
Für die Südpol-Expedition tatsächlich, ja. Da war klar, ich muss einen 100 Kilo Schlitten ziehen können und ich möchte nicht an der Küste der Antarktis stehen und nicht von der Stelle kommen, weil ich nicht stark genug bin. Und im Fall der Bergexpedition habe ich zum Beispiel für den Denali mir damals Fußgelenkgewichte gekauft. 2 Kilo links und 2 Kilo rechts an die Fußgelenke gemacht und wenn ich dann Erledigungen gemacht habe oder zur Arbeit gelaufen bin, wo es dann nicht drauf ankam, wie ich jetzt aussah und rumlief, habe ich dann einfach diese Fußgelenkgewichte genutzt als quasi zeitsparende Möglichkeit, um trotzdem die richtigen Muskeln ein bisschen zu aktivieren.
Das finde ich aber auch eine witzige Vorstellung, dass du dann die ganze Zeit also mit diesen Gewichten an den Füßen rumgelaufen bist. Aber würdest du sagen, hat auch wirklich was gebracht dann?
Absolut. Ja, man hat schwere Stiefel an, die wiegen schon gerne mal 1 Kilo pro Stück. Dann hat man Steigeisen oder Schneeschuhe noch unten drunter. Das heißt, man hat schon sehr viel Gewicht einfach an den Füßen. Und dann muss man noch bergauf gehen und durch mal mehr und mal weniger tiefen Schnee stapfen. Also das heißt, genau diese Kraftausdauer in den Beinen, die braucht's.
Guck mal direkt nochmal auf die nächste Frage, die uns geschickt wurde. Im Prinzip hast du das schon wunderbar erklärt, aber für die Claire wollen wir es trotzdem nochmal genau wissen. Claire hat uns geschrieben über Instagram. Was ist das Besondere am Bergsteigen? Warum ist es bei all dem Sport, den sie vorher schon gemacht hat, ausgerechnet das Bergsteigen geworden? Weil wir haben ja auch bei Conny im Steckbrief gehört, du warst ja auch mal Fechterin.
Genau. Warum ist es das Bergsteigen geworden? Ich glaube, bei mir fing es insbesondere durch die Reiselust an. Also ich hatte einfach so viel Neugier und Interesse daran, die Welt zu sehen. Und ich habe gelernt, wenn ich in den Ländern, in die ich reise, auch auf Berge steige, mit lokalen Bergführern, lokalen Leuten unterwegs bin, dann lerne ich das Land nochmal ganz anders kennen und die Landschaft und die Natur. Das hat sich für mich wunderbar ergänzt. Also ich lerne neue Länder kennen, ich lerne sie auf eine ganz besondere Art und Weise und mit einem ganz anderen, ja, Tiefgang kennen. Und dann natürlich eben die sportliche Betätigung, das hat einfach gut getan, dass der Körper mal in Bewegung kommt und ich rauskomme. Ja. Und mir hilft es immer, wenn dann auch ein Ziel am Ende dasteht. Denn ich finde es viel einfacher zu sagen, okay, ich laufe jetzt 5 Stunden oder 7 Stunden mit dem Rucksack von A nach B, wenn ich weiß, dann komme ich am nächsten Lager an oder da komme ich dann auf einen Gipfel, als wenn ich weiß, dann komme ich wieder da an, wo ich hergekommen bin. Ja. Das hat das Bergsteigen für mich auch einfach von der Logik, wie ich mich motivieren kann, sehr, sehr positiv belegt und so. So kam es dann.
Hat es auch tatsächlich was damit zu tun, das höre ich jetzt so ein bisschen raus, dadurch, dass es so punktuell ist. Das ist mal dieses Extreme und dann bist du ein paar Wochen unterwegs und dann bist du aber auch gerne mal wieder 3 Wochen zu Hause.
Ich liebe das Expeditionsleben und ich bin total gerne wirklich in dieser ganz anderen Welt, wo man voll im Moment ist, voll im Hier und Jetzt, wo der Tagesrhythmus irgendwie ganz anders bestimmt ist als im sonstigen Alltag. Ich mag auch den Kontrast tatsächlich sehr gerne von der einen und der anderen Welt. Es war damals eben die Telekommunikationswelt, die Geschäftswelt und diese Bergwelt und die ganz anderen Prioritäten, die man dort hat, die unterschiedlichen Menschen, die man dort trifft. Der Kontrast war für mich auch total positiv und bereichernd.
Du warst die jüngste deutsche Frau, die jemals auf dem Mount Everest stand und das mit 26 damals. Hast du mal am Berg eine Situation erlebt, die dir tatsächlich Angst gemacht hat?
Ich denke, der größte Angstmoment war sicherlich an der Annapurna, als ich von der Lawine erwischt wurde. Aber in dem Moment, wo ich wieder sozusagen klar denken und handeln konnte, war die Lawine auch schon vorbei.
Aber wie hat sich das angefühlt, da in der Lawine? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, ich war glücklicherweise sehr nah an einer ja, Steilpassage, wo eine Eiswand hochging. Und ich war kurz davor, die zu erreichen, als ich die beiden Bergsteiger, die ein Stück unter mir waren, hab schreien hören und ich habe mich umgedreht und sah sie wegrennen und im gleichen Moment wurde ich schon von Schnee von oben erwischt und konnte dann noch diese Wand erreichen und mich am Seil dort festmachen, hab die Hände über den Kopf gehalten und ich dachte wirklich nur, ich will so nicht sterben, weil es prasselte auf mich runter. Mir blieb auch fast der Atem weg durch diesen Luftzug, der damit einherging. Und ich wusste jetzt nicht, wie lange dauert das. Hört es in einer Sekunde auf oder dauert das jetzt noch Minuten? Ich hatte ja keine Ahnung. Und ich habe auch das Zeitgefühl verloren in diesem Moment. Ich weiß nur, es hörte dann auf und ich war unbeschadet rausgekommen, habe dann als erstes zum Radio gegriffen und geschaut, was ist mit den anderen, weil noch 4 Bergsteiger über mir waren und eben die beiden anderen Bergsteiger unter mir waren. Und als dann klar war, es geht allen gut, alle sind mehr oder weniger unversehrt davongekommen, einer jetzt ein gebrochenes Handgelenk, aber kein Todesfall, keine kritischen Verletzungen, dann war es ein, okay, und jetzt schnell raus hier aus der Gefahrenzone und uns alle in Sicherheit bringen.
Das Radio, von dem du gerade gesprochen hast, ich nehme an, das ist euer Funkgerät dann, was ihr habt, damit ihr immer miteinander kommunizieren könnt, wer ist gerade wo?
Ganz genau, ich nehme immer ein Radio mit, um mit dem Basislager in Kontakt zu bleiben und natürlich auch mit anderen Bergsteigern am Berg im Kontakt zu sein. Gerade für kritische Momente ist es wichtig und hilfreich. Häufig haben wir auch einen fest vereinbarten Checkpoint, manchmal morgens oder abends, um sicherzugehen, dass eben alle dort sind, wo sie sein sollten, dass es keine Unfälle gab, wenn jemand in die Gletscherspalte fällt und niemand hat je von ihm gehört, dann braucht man einen Checkpoint, um zu wissen, ja. Der meldet sich nicht mehr, da ist ja keiner mehr. Genau, das Radio ist definitiv immer dabei.
Hier bei uns im Podcast haben wir ja auch immer die Tradition der Frage an die nächste Gästin. So wie du mir nachher für die nächste Folge eine Frage mitgibst, habe ich jetzt eine Frage hier für dich und die kommt in diesem Fall von Gesa Krause.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Hallo liebe Anja, ich bin Gesa, 3000 Meter Hindernisläuferin und in der Leichtathletik zu Hause und mache eine komplett andere Sportart als du. Da meine Sportart absolut keine Risiken birgt, würde mich einfach mal interessieren, wie bewusst dir das Risiko ist, dass du dich quasi immer und ständig in Lebensgefahr begibst und wie deine Familie und deine Freunde damit umgehen und wie man so einen Schicksalsschlag, den Laura Dahlmeier erlebt hat, auch verarbeitet, wenn man sich in der gleichen Sportart befindet, wie man damit umgeht, weil ich schätze mal, sowas ist auch Teil eures Alltags in dieser Sportart. Und als Außenstehender ist es sehr, sehr krass, das ja so zu erleben. Und da fragt man sich ganz oft, warum macht man denn einen solchen Sport? Und ich bin mir sicher, dass du ganz viel Begeisterung dafür mitbringst, genauso wie ich für die Leichtathletik. Und ja, trotz allem würde mich einfach mal interessieren, wie du mit diesen Risiken und mit diesem Bewusstsein umgehst und ja, wie du solche Dinge verarbeitest und damit umgehst.
Ja, sehr, sehr viele wichtige Aspekte, die sie da gerade anspricht. Ich versuche mich mal einer Antwort auf all die Fragen zu nähern. Das Erste, was die meisten Berg- und Polarexpeditionisten ausmacht, ist, denke ich, das Bewusstsein über Risiken, das Bewusstsein über die Sterblichkeit und das Bewusstsein der Wichtigkeit, da mitigierend präventiv vorzugehen. Denn in dem Moment, wenn was passiert und auch im Nachhinein, wenn etwas passiert ist, kann man meistens sehr, sehr wenig machen. Prävention ist das Allerwichtigste. Ich glaube, dieser Gedanke des bewussten Umgangs mit Risikos und des bewussten Klarmachens, ich bin kein Übermensch und ich bin nicht unsterblich, ist etwas, was eigentlich uns allen gut täte. Denn genauso im Straßenverkehr oder in jeder anderen Alltagssituation kann uns jederzeit was passieren. Und ich glaube, das ist erstmal eine Denk- und Geisteshaltung, die wertvoll ist. Wie gehe ich dann damit um? Ich setze Ankerpunkte schon im Vorfeld. Wie zum Beispiel, ich baue natürlich Kompetenz auf, um mit kritischen Situationen umzugehen. Wenn ich weiß, in der Antarktis kann es heftige Stürme geben und wenn mir das Zelt aus den Händen gerissen wird, während ich es versuche aufzubauen, habe ich keinen Schutz mehr, dann heißt das, ich muss im Vorfeld überlegen, wie kann ich eigentlich jeden Handgriff so machen, dass er risikofrei oder risikominimal ist. Und je häufiger ich dann diese sicheren Abläufe und Bewegungen eingeübt habe, desto ruhiger bin ich dann im Umgang mit stressigen Situationen, mit Krisensituationen und weiß, ich kann mich doch eigentlich drauf verlassen, dass ich das drauf habe, dass ich das kann. Ich habe das doch so oft geübt. Das heißt, praktische Kompetenz ist mein erster Ankerpunkt, auf den ich mich irgendwie wieder zurückfallen lassen kann, wenn ich in eine Krisensituation komme. Das zweite ist, Atmen ist ein großartiger Schlüssel vom Bewussten zum Unterbewussten. Wenn ich merke, ich komme gerade in eine Stresssituation und da passiert gerade was in meinem Körper, was mich nervös, unruhig, hektisch, panisch werden lässt, dann kann ich sagen, okay, ich nutze jetzt meinen Atem, um mein System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um wieder Fokus und Kontrolle über mich und meine Handlung zu bekommen. Und so ist Atmung einfach immer wieder ein toller Schlüssel, um von meinem rationalen Denken und Handeln ins Unbewusste und Intuitive überzugehen. Das Dritte ist, ich versuche mich dann, wenn ich zum Beispiel an einem ausgesetzten Grat bin, an einer steilen Passage, wo es unglaublich weit runter geht und ich weiß, wenn ich jetzt hier abrutsche, dann geht es 1000 Meter nach unten, dann schaue ich nicht nach unten. Ich schaue dahin, wo der nächste sichere Tritt, der nächste sichere Halt ist. Und weiß, wenn ich mich dort mit den Händen festhalte oder dort meinen Fuß setze, dann ist alles in Ordnung. Der nächste Ankerpunkt ist der emotionale und zwischenmenschliche oder soziale. Wir sind hier gemeinsam. Du bist nicht alleine. Wir können uns aufeinander verlassen und wir sind füreinander da und wir sorgen dafür, dass jeder sicher ins Lager kommt und gut versorgt ist. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, gerade auch als Seilschaft. Wenn man als Seilschaft unterwegs ist, dann ist man an ein gemeinsames Seil gebunden und der eine sichert den anderen und umgekehrt, der andere sichert den einen und beide schauen darauf, dass selbst die schwierigsten Passagen gut gemeinsam gemeistert werden können. Und so gibt es verschiedene Ankerpunkte, die ich versuche schon im Vorfeld irgendwie zu platzieren oder mir diese bewusst zu machen, um dann halt in diesen Risikosituationen möglichst gut durchzukommen. Warum gehe ich in die Berge? Warum mache ich das trotzdem? Bergsteigen ist erstmal nutzlos, sinnlos. Ich bereichere die Menschheit nicht direkt dadurch, dass ich sage, ich stand jetzt auf irgendeinem Berg. Aber ich glaube, trotzdem, es tut uns allen gut, mal rauszukommen, zum einen einfach die Naturverbundenheit wieder zu erleben, den Disconnect, den wir durch Beton und Asphalt überall haben, wieder aufzubrechen und wieder da zu sein, wo wir eigentlich eins mit der Natur werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, es tut uns allen gut, auch immer mal wieder zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, mal in Gefahr zu sein oder mal resilient sein zu müssen und zu merken, ja, wir können das. Das hatte ich ja schon eingangs erklärt. Wir können unglaublich viel und das merken wir gerade auch in den Bergen und gerade auch da, wo wir uns überwinden müssen oder wo wir was Hartes in Kauf nehmen müssen. Und schließlich sind die unangenehmen und riskanten und gefährlichen Momente der kleinste Teil. Der große Teil sind die wunderschönen Momente da draußen. Die Momente, wo man in diesen Tunnel eintaucht und irgendwie nur noch das Knarzen der Steigeisen im Schnee hört, das Klirren der Karabiner, das Treiben vom Wind und den Sternenhimmel über sich hat in einer Klarheit, wie man ihn sonst kaum erlebt. Ja, die Momente, wo man stehen bleibt, sich umdreht und sieht, wie weit man gekommen ist mit diesen vielen kleinen Schritten. Die Momente, wo ja alles zusammenkommt und man leben und erleben darf. Und dafür ist es mir das immer wieder wert, rauszugehen.
Und das klingt auch wirklich total, total schön. Und ich muss noch einmal zu dem Punkt zurückkommen. Du hast gerade gesagt, was bringt es der Menschheit, dass ich auf irgendeinen Gipfel kletter? Ich glaube, du bringst ganz vielen Menschen ganz viele Erkenntnisse wieder mit, wenn du runterkommst und dann eben zum Beispiel in Vorträgen oder hier wie bei uns im Podcast oder in Interviews darüber sprichst, was du eben durch den Sport für dein ganzes Leben lernst. Und das ist eigentlich die Frage, die wir immer am Abschluss des Podcasts stellen, aber da sind wir noch gar nicht angekommen. Aber das sind so Erkenntnisse, die ich jetzt gerade schon hier aus deinen Worten und auch aus deinen funkelnden blauen Augen ablese, während du davon berichtest, was du eben durch deinen Sport für dich fürs Leben lernst, aber uns allen auch als Lehre mitgeben kannst. Lass uns trotzdem noch einmal auch auf den Fall Laura Dahlmeier schauen. Gesa hat es gerade angesprochen, wir haben auch dazu eine Community-Frage bekommen von der Podcast-Hörerin Petra, die fragt, hat der Bergtod von der Biathlon-Ikone Laura Dahlmeier was bei dir verändert?
Tatsächlich nicht. Natürlich hat es mich unglaublich betroffen gemacht. Laura Dahlmeier war ein so geliebter und so inspirierender Mensch, der, glaube ich, viele, viele Menschen in Deutschland und auch weit über deutsche Grenzen hinaus inspiriert und begeistert hat. Und es ist einfach schade, dass sie von uns gegangen ist. Gleichzeitig gab es schon sehr viele andere Todesfälle von Menschen, die ich persönlich kannte, mit denen ich Tage und Wochen am Berg verbracht habe, die mir natürlich noch viel näher gegangen sind, weil es einfach Menschen waren, die ich persönlich kannte und Freunde und Bekannte gewesen sind. Für mich ist immer wieder wichtig, einfach bei jeder Expedition, die ich unternehme, mir darüber bewusst zu sein, will ich das und bin ich bereit, die Risiken, die es bei genau dieser Expedition gibt, einzugehen. Und da komme ich wieder auf den Punkt des einfach sich bewusst sein, was für ein Risiko gehe ich ein oder auch nicht ein, ist entscheidender als als dann halt die einzelnen Tragödien und die einzelnen Todesfälle. Also ja, ich muss meine eigenen Boundaries setzen sozusagen. Ich muss meine eigenen Grenzen setzen. Da sage ich, okay, das ist es mir wert und das ist es mir nicht wert. Und ich muss aufpassen, dass ich niemals overconfident werde im Sinne von, naja, ich bin ja jetzt schon irgendwie auf 12, 8000ern gewesen, dann kann das ja nur gut gehen bei den anderen beiden. Nein, es kann jedes Mal überall immer noch etwas passieren und ich muss jedes Mal vorsichtig sein, umsichtig sein, aufpassen. Ein Fehltritt kann einen großen Unterschied machen, eine Fehleinschätzung einer Lage kann einen großen Unterschied machen und selbst wenn ich alles richtig gemacht habe, kann immer noch was passieren und das machen natürlich die Todesfälle einem immer wieder sehr, sehr bewusst.
Ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass die meisten Todesfälle tatsächlich beim Abstieg passieren. Ja. Also nicht beim Aufstieg, weil man dann unkonzentriert wird, weil man zu euphorisch ist.
Ja, es können verschiedene Gründe sein. Das eine genau das, man denkt, jetzt ist es nur noch der Abstieg, das geht ja viel schneller und es ist geschafft und man kann locker lassen. Und genau dann, wenn man nicht mehr fokussiert ist, nicht mehr konzentriert ist, dann passieren natürlich sehr schnell Unfälle. Das andere ist das falsche Einteilen der Kräfte. Man hat sich völlig verausgabt im Aufstieg und dann sind die Batterien leer für den Abstieg und dann schafft man es nicht mehr runter. Das kann natürlich auch passieren. Oder man denkt, man müsse jetzt umdrehen, weil man keine Kräfte mehr hat, aber man ist schon über den Punkt hinweg und dann ist man genauso leer gelaufen und im Risiko, ja.
Und du bist tatsächlich super darin, einzuschätzen, wie weit kann meine Kraft gehen, wie kann ich sie mir einteilen, wie kann ich auch über einen langen Zeitraum von allem, was ich brauche und habe, genug dabei haben, davon zehren, nicht übermütig werden. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik, die normalerweise die Taschenkontrolle ist und heute ist es die Schlittenkontrolle. Und ich bin die ganze Zeit schon, habe ich dir ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt, schon so gespannt, was du uns jetzt erzählst. Du hast ja eben fast 2 Monate im ewigen Eis verbracht. Nur du allein mit einem 100 Kilo schweren Schlitten auf dem Weg durch die Antarktis zum Südpol. Und du hast mir versprochen, du erzählst uns jetzt alles, was in diesem Schlitten drin war. Und nein, Leute, den Schlitten hat es jetzt natürlich nicht mitgebracht, das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber was war da alles drin? Was braucht man?
Das allererste war Essen. Sehr viel Essen.
Für fast 2 Monate. Was hattest du alles dabei?
Ich hatte 315.000 Kalorien dabei. Es waren bis zu 5.500 Kilokalorien pro Tag, die ich an Proviant dabei hatte.
Okay, in welcher Form?
Ich hatte morgens in der Regel eine Art Porridge in verschiedensten Variationen zusammengemischt. Tagsüber sehr viel Trailmix und Proteinshakes und abends meistens gefriergetrocknete Nahrung, häufig noch angereichert mit Butter, pulverisierter Butter und dergleichen. Also es war kein Hexenwerk, aber ich habe überall, wo es ging, natürlich auf sehr kalorienreiche Lebensmittel geachtet und natürlich auch die richtige Zusammensetzung von Fetten zu Kohlenhydraten zu Proteinen und den weiteren Nährstoffen.
Und ich wollte gerade fragen, wie hält man das alles kühl? Aber das ist natürlich ungefähr die dümmste Frage, die man dann stellen kann, wenn jemand gerade auf dem Weg zum Südpol ist. Es bleibt alles schön kalt, das ist der Vorteil auf dem Weg zum Südpol. Das heißt, auch die Butter wurde natürlich nicht schlecht. Das heißt, Nahrung, check, haben wir jetzt im Schlitten. Was war noch alles dabei?
Der zweitgrößte Gewichtsblock war Brennstoff. Ich musste ja auch mein Wasser unterwegs kochen oder das Wasser für die Nahrung dann wiederum aufkochen. Und das waren rund 14 Liter, glaube ich, die ich dabei hatte. Und für die Nahrungsaufbereitung dann entsprechend ein Kocher, Kochplatte, Topf, einen Löffel zum Essen und eine Schüssel noch dazu. Also die gesamte Kochausrüstung und der Brennstoff. So, damit war ich schon mal versorgt.
Genau, aber was ist mit der Kälte? Wenn ich überlege, das letzte Mal campen, war ich auf dem Festival und selbst da, obwohl es im Sommer war, war mir irgendwann furchtbar kalt. Und ich habe mich so durch die Nacht gefroren und das im August. Du warst bei minus 40 Grad da draußen.
Ja, und es gab Nächte, die waren bitter, bitter kalt, definitiv. Aber es gab auch Tage bzw. Nächte, die waren furchtbar warm. Das Zelt wirkt ein wenig wie ein Gewächshaus. Mhm. Und wenn in der Antarktis nun mal nachts die Sonne gar nicht untergeht und es gutes Wetter ist, es keine Wolkendecke gibt, dann heißt das, die Sonne strahlt in dieses Zelt rein, die Wärme speichert sich oder das Zelt heizt sich von innen auf und auf einmal wacht man morgens auf und reibt sich mit Schnee ab, weil einem warm wurde. Also es gab wirklich das Spektrum von frierend kalt bis hin zu angenehm warm.
Was stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es wurde ja gar nicht dunkel bei euch.
Genau.
Also bei dir, du warst ja alleine.
Ja.
Also jetzt haben wir schon im Schlitten was zu essen, die Brennstoffe, das Zelt, ein rotes Zelt war es in deinem genau. Fall, was du mit dabei hattest, Schlafsack natürlich. Wie viele unterschiedliche Paar Socken hattest du dabei?
Ich hatte 3 Paar Socken dabei.
Nur? So viel habe ich ja an einem normalen Dienstag dabei.
2 wären eigentlich Minimum gewesen, 3 war schon mit, okay, ich werde wahrscheinlich ein Paar durchlaufen und so war es dann auch. Und genau, 3 Paar Socken dabei, dann hatte ich natürlich verschiedene Baselayer dabei, um sie in mehr oder weniger Schichten übereinander anzuziehen, je nachdem wie warm es draußen war und natürlich auch eine dicke Daunenjacke nebst der Gore-Tex-Ausrüstung, die ich sonst anhatte, verschieden dicke Handschuhe bis hin zu ganz dicken Fäustlingen, Skibrille und Sonnenbrille. Mütze und Co., also all das, was man am Körper in unterschiedlichen Schichten und Lagen anhat.
Aber auch ein Spaghetti-Trägertop habe ich gesehen. Bei Instagram hast du ein Bild gepostet, wie du auf deinem Schlitten liegst. Und das ist so ein faszinierendes Bild. Man sieht wirklich bis zum Horizont nur Schnee, dann eben den grauen Schlitten. Darauf liegst du nur in so einem schwarzen Tanktop in der Sonne. Hast du dir einen Sonnenbrand geholt?
Ja, es war tatsächlich einer der heißesten Tage, sogar ein Wärmerekord in der Antarktis, leider. Es waren so -3, -4 Grad, komplette Windstille und die Sonne wird vom Schnee natürlich auch noch unglaublich reflektiert, es strahlt ab und es wird warm. Also wenn ich mehr Sonnencreme dabei gehabt hätte, wäre ich den Tag über tatsächlich nur in diesem Sport-BH unterwegs gewesen. Die Sonnencreme hatte ich leider nicht dabei, um das aushalten zu können. Und so habe ich schnell wieder Schichten angezogen. Ja, es gab Wärmerekorde draußen in der Antarktis.
Gewöhnt man sich an diese Kälte? Ich meine, -4 Grad jetzt, okay, hat man tatsächlich vielleicht auch mal an einem verschneiten Tag in Berlin. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den -40. Gewöhnt man sich da dran?
Man lernt, damit umzugehen. Also zum einen natürlich die unangenehmen Momente auszuhalten, wo man etwas machen muss, was eigentlich bitterlich kalt und unangenehm ist. Und zum anderen einfach sich richtig anzuziehen und ein richtiges sozusagen Wärmemanagement durch die Bekleidung und die Schichten und die Bewegung. Das Gefährlichste ist in der Regel, wenn man anfängt zu schwitzen. Denn dann kühlt man ganz, ganz schnell aus durch die Feuchtigkeit und den Wärmeverlust durch das Kondensieren der Feuchtigkeit am Körper. Das heißt, eigentlich will man auch immer eher knapp unterhalb einer Wohlfühltemperatur unterwegs sein, um genau das zu vermeiden.
Hattest du in deinem Schlitten auch noch irgendwas gegen Langeweile dabei? Weil ich meine, du warst alleine fast 2 Monate lang.
Ja, ich hatte auf meinem Handy am Anfang noch meine Offline-Playlists von Spotify. Das heißt, ich habe die ersten Tage, Wochen noch Musik hören können. Nach 30 Tagen im Offline-Modus ist Spotify dann vorbei. Mhm. Dann hatte ich noch ein Digital Care Package von meiner Schwester auf meinem Handy. Da war dann zumindest noch eine Playlist mit Rolf Zukowski und Blümchen und dergleichen mit drauf. Habe ich dann nicht mehr ganz so oft gehört. aber ich war überwiegend mit dem Praktischen beschäftigt. Also wirklich Strecke machen, navigieren, durchhalten, durchziehen und irgendwann auch sehr viel Kopf rechnen. Wie schnell bin ich heute unterwegs? Wie viele Kilometer habe ich schon geschafft? Wie viele Kilometer muss ich noch schaffen? Bin ich im Plan? Wann bin ich heute Abend fertig? Und so weiter.
Das heißt, du hast deinem Kopf immer irgendwas zum Nachdenken gegeben, um bloß nicht auf die blöden Gedanken zu kommen von wegen, Mensch, vielleicht habe ich ein bisschen Heimweh, vielleicht ist mir doch ein bisschen zu kalt, vielleicht bin ich ein bisschen zu einsam.
Ja, es gab alle möglichen Gedankenspiele natürlich auf 2 Monate von am Anfang einfach diesem Gefühl des Zauber des Anfangs. Was für ein Privileg, hier sein zu dürfen, jetzt irgendwie in diese weiße Leinwand der Antarktis reinzulaufen und meine persönliche Geschichte hier zu erleben und umsetzen zu dürfen. Über Tal der Tränen, die heftigen Sturmtage. Warum muss mir das passieren? Womit habe ich das verdient? Furchtbares Selbstmitleid verbunden mit der Realisierung. Alles habe ich mir selber eingebrochen. und einer wunderschönen Nachricht von meinem Mentor, Coach zu der Zeit, be Norwegian. Zeig doch mal Wikingerblut.
Ah, ja.
Trau dich, stell dich dem Sturm, versteck dich nicht. Du kannst das. Dann kam die Schlüsselstelle und ein wunderschönes Panorama mit Bergrücken und einem Tal aus blauem Eis. Das war einfach nur Erlebnis pur und ein Naturspektakel auf die wundervollste Art und Weise. Und dann kam die Monotonie. Ja. Und mit der Monotonie natürlich die Frage, warum mache ich das eigentlich hier? Was ist eigentlich der Sinn und Zweck davon, einen schweren Schlitten von A nach B zu ziehen?
Und was hast du dir dann selber gesagt, was der Sinn und Zweck davon ist?
Ich habe mir gesagt, frag dich diese Frage besser hier nicht mehr. Ich meine, in dieser Situation, wo man eigentlich gerade mit allem hadert und es langweilig, monoton ist, man sich irgendwie nicht mehr gechallenged fühlt, aber irgendwie auch keine Freude gerade empfindet, ist die Frage nach dem Warum sehr schwer zu beantworten. Ja. Und stattdessen habe ich mir einfach gesagt, du wolltest es so, akzeptier es einfach und zieh durch.
Wie unterscheidet man selbst als Extremsportler zwischen ich kann wirklich nicht mehr, mein Körper kann nicht mehr, ich muss jetzt aufhören und oh, der innere Schweinehund kommt jetzt auch bei mir langsam zu tragen und ich wäre jetzt doch lieber gerne auf der Couch. Du weißt, was ich meine. Mhm. So dieses, es wird vielleicht noch, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr.
Ja, gute Frage. Ich glaube, wir haben alle ein Körpergefühl und wir wissen das alle. Und manchmal wollen wir uns einfach einreden, dass es anders sei. Aber ich denke, dass wir einfach einen inneren Kompass haben und ein gutes Gefühl für uns selber. Und wenn wir die Smartwatch brauchen, um uns zu sagen, ob wir heute Nacht gut geschlafen haben, dann ist, glaube ich, irgendwie was kaputt in diesem System. Und dann sollte man nochmal überlegen, ob man nicht doch in sich reinhören kann. Und damit sprichst du wahrscheinlich auch den Punkt an, der das Durchhalten viel einfacher auf Expeditionen macht als anderswo. Wenn ich im Niemandsland unterwegs bin und überlege, ah ja, jetzt habe ich irgendwie vielleicht doch keine Lust mehr auf diese Expedition, dann hat das erstmal ziemlich signifikante Konsequenzen an Logistik und Kosten und Aufwänden, um mich dort rauszuholen. Und wenn ich mir dann überlege, ach, ich will es aber doch nochmal machen, muss ich die gesamte Strecke nochmal laufen, um überhaupt erst wieder an den Punkt zu kommen, wo ich gerade aufgegeben habe. Und so ist man sehr, sehr committed auf dieses erfolgreiche Durchziehen und nicht mal eben aus Lust und Laune und innerem Schweinehund sagen, oh ja, nee.
Was war es dann für ein Gefühl, als du dann eben angekommen bist an deinem Ziel und ja auch eine Fahne in den Schnee gesteckt hast, wo drauf stand, not bad for a girl. Was war das für ein Gefühl, dieser Moment?
Es war eine Mischung aus Erleichterung und Wehmut. Erleichterung, weil es geschafft war. Es konnte nichts mehr dazwischen kommen zwischen mir und dem Ziel. Yeah. Ich knicke irgendwie noch auf den letzten Metern um und komme nicht mehr von der Stelle oder...
Oh Gott, wäre das ärgerlich gewesen.
Ja. Also es kann ja alles passieren, noch auf den letzten Metern. Und da war es ein Gefühl von, ja, es ist geschafft und ich kann jetzt, darauf habe ich mich am allermeisten gefreut, ich kann jetzt morgen ausschlafen, die Beine hochlegen und muss genau gar nichts tun und kein schlechtes Gewissen haben, dass ich einfach mal gar nichts tue, sondern es ist Ruhetag.
Ja.
Aber gleichzeitig war da auch ein Gefühl von Wehmut, denn es war eine wunderschöne und absolut einmalige Zeit da draußen. So viele Momente, die von da an nur noch in der Erinnerung leben würden und nicht mehr passieren in dem Moment. Und dieses Aufsaugen und dieses Gefühl von, ich möchte, dass dieser Moment stehen bleibt und ich ihn konservieren kann, das wurde da auch ganz, ganz laut in meinem Kopf, dieses Gefühl.
1381 Kilometer waren es insgesamt, die du hinter dich gebracht hattest zu dem Zeitpunkt, nach eben fast 2 Monaten. Es waren ganz genau 57 Tage, 18 Stunden und 50 Minuten. Dann hast du die Fahne da eben in den Schnee gesteckt, not bad for a girl. Warum hast du gesagt, das ist die Message, die ich senden möchte?
Ich möchte, dass sich junge Mädchen, Frauen viel mehr zutrauen. Sie können und sie dürfen. Viele von uns, wahrscheinlich auch ich selber, lassen uns viel zu oft noch von Stereotypen, Vorurteilen, vermeintlichen Hürden zurückhalten, die uns gar nicht interessieren müssen und die uns gar nicht zurückhalten müssten. Und ich möchte eigentlich immer diesen Ausruf in die Welt senden, ihr könnt und ihr könnt viel, viel mehr, als ihr euch, glaube ich, häufig zutraut. Macht was draus aus euren Möglichkeiten und überall da, wo ihr vielleicht noch kein Vorbild findet, das die Dinge, die euch vorschweben, gemacht hat. Seid diejenigen, die vorangehen und die das Vorbild für sich selbst und für alle anderen werden.
Hast du mal von jungen Mädchen jetzt Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Mensch, Anja, du hast uns inspiriert auf unserem eigenen Weg?
Ja, und das ist natürlich schön, wenn man merkt, dass andere Leute Kraft aus dem ziehen, was man selber macht und dass man andere Leute damit ermutigen kann, ihren Weg zu gehen. Und deswegen freut mich das immer sehr.
In der nächsten Folge haben wir Letizia Schimek zu Gast, eine Inline-Speedskaterin, die hat unter anderem schon Gold gewonnen bei den World Games. Das sind ja die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten. Und mit ihr werden wir reden über ihre Sportart, auch über eine Nahtoderfahrung, die sie hinter sich hat und die sie als Mensch und auch als Sportlerin ja sehr stark geprägt hat. Sie sagt selbst, dass sie danach sich sehr entwickelt hat auf verschiedenen Ebenen. Da werden wir drüber reden. Magst du mir für sie eine Frage mitgeben?
Sehr, sehr gerne. Liebe Letizia, ich glaube, wenige Menschen haben sich so sehr mit dem Wert des Lebens auseinandergesetzt, wie du es wahrscheinlich getan hast. Und da frage ich mich, wann oder was ist es, das dich zurückschauen lässt und sagen lässt, so war es ein gutes Leben bis hierhin und was können wir alle an dieser Stelle von dir lernen für ein gutes Leben?
Das ist eine sehr schöne Frage. Was hast du aus dem Sport fürs Leben gelernt? Wo würdest du sagen, wenn ich nochmal die Anja sehe, vorm Bergsteigen, vor meinen Expeditionen und die Anja jetzt? Was hast du gelernt?
Ich würde es gerne mit einem Dreiklang zusammenfassen. Think big, show grit, stay fit. Traut euch, groß zu denken, Ziele zu setzen, die euch selber inspirieren und euch Antrieb und Motivation geben, euch dran zu machen und euch dafür voll einzusetzen. Groß denken. Das zweite ist Show Grit. So wie mir gesagt wurde, zeig doch mal Wikingerblut. Nimm die Herausforderung an. Trau dich, den schwierigen Dingen zu stellen um zu lernen, was du eigentlich alles drauf hast und wie du Selbstwirksamkeit erleben kannst und auch natürlich, wer dir zur Seite steht, wenn du auf einmal in der Challenge bist und für dich da ist oder für wen du da sein kannst. Und das dritte, Stay Fit, ist in zweierlei Hinsicht gemeint. Einmal das angepasst bleiben an die Gegebenheiten, an all das, was um mich herum passiert, was ich gar nicht kontrollieren kann. In der Natur ist es häufig sogar noch einfacher zu akzeptieren als im alltäglichen Umfeld. Aber anpassen an die Gegebenheiten und leistungsfähig bleiben dabei. Also Stichwort nicht über die Grenzen gehen. Das mag vielleicht für den Olympioniken im Zieleinlauf funktionieren, aber auf die lange Sicht für das Leben hilft es, wenn man sich seine Leistungsfähigkeit erhält, nicht ins Burnout reinrennt, sondern immer wieder seine Grenzen respektiert und auf sich schaut.
Anja, vielen, vielen Dank für die ganzen inspirierenden Impulse, die du uns hier mitgegeben hast. Ich glaube, da können wir alle was draus ziehen für unser persönliches Leben. Und auch wenn es nicht der Berg ist, den wir erklimmen wollen, vielleicht ist es im Privaten aber die große Aufgabe oder das große Problem auf der Arbeit, was uns bevorsteht und wo wir manchmal denken, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das überwinden? Und du bist ein ganz eindrückliches Beispiel und Vorbild dafür, wie man alles schaffen kann. Und Anja, ich bin ehrlicherweise jetzt gerade kurz davor, nachdem du so begeistert erzählt hast von der Höhe und was man alles erleben kann, dann doch gleich hier gegenüber kurz auf die Kletterwand zu gehen. Aber da gucke ich mal, jetzt musst du erstmal diesen Podcast beenden. Und zwar, wie immer mit dem Satz, ohne Sport wäre mein Leben
immer noch in Bewegung.
Sportschau F. Podcast von WDR 5.
Wenn ihr Lust habt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt den Podcast. So bekommen unsere Sportlerinnen und unsere Themen noch mehr Sichtbarkeit. Und zum Schluss gibt's wie immer eine Empfehlung von mir für euch. Der Podcast Sport in Zeit mit der Folge Das Olympische Märchen von Kirsty Coventry. Es geht um die Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees. Die erste Frau und die erste Afrikanerin an der Spitze des IOC. Aber in ihrem Heimatland, Simbabwe, da bekommt dieses Märchen Riss. Mehr hört ihr im Podcast Sport in Zeit, überall da, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.